Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Tunesien soll es nach dem Sturz von Präsident Ben Ali möglichst bald Neuwahlen geben. Der Verfassungsrat setzte dafür eine Frist von 60 Tagen. Zugleich ernannte der Rat den Parlamentspräsidenten Mebaza zum Übergangspräsidenten, wie es in der Verfassung vorgesehen ist. Der wiederum beauftragte Regierungschef Ghannouchi, bis zu den Neuwahlen zusammen mit Vertretern der Opposition eine Koalitionsregierung zu bilden. Präsident Ben Ali war gestern nach Saudi-Arabien geflohen.
Panzer überall in der Hauptstadt Tunesiens. Das Militär hat die Kontrolle übernommen und zeigt sich im ganzen Land. Polizei und zivile Miliz patrouillieren. Das Zentrum von Tunis ist komplett abgeriegelt. Jede Ausschreitung soll vermieden werden. Es herrscht Ausnahmezustand und zum Teil auch Anarchie. Geschäfte wurden ausgeplündert, Gebäude angezündet und die Menschen sind verunsichert. Keiner weiß so recht, von wem die Übergriffe ausgehen. Es ist der Staat, der alles kaputt macht. Es sind die Sicherheitskräfte, die das gemacht haben. Das sind nicht wir, das Volk. Die Familie des Präsidenten hat uns jahrelang ausgeraubt und die, die an der Regierung waren. Wir wollen keinen Bürgerkrieg. Die Situation ist hart und das, was ich fürchte, ist ein Bürgerkrieg. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Trotz aller Unsicherheit, die im Land herrscht, es gibt auch optimistische Stimmen. Wir sind stolz, wir sind das einzige Volk, das es geschafft hat, fast ohne Gemetzel und Blutvergießen eine Diktatur zu vertreiben, ganz ohne Staatsstreich. Das Volk hat einen Unmenschen vertrieben, er ist abgehauen. Wir waren so unterdrückt, wir haben in einem Unrechtsstaat gelebt, 23 Jahre Ungerechtigkeit. Wir durften nicht sagen, was wir wollten. Die Intellektuellen sind gegangen oder sie sind so unterdrückt worden, dass sie verwelkt sind. Endlich ist das vorbei. Seit 17 Uhr gilt im ganzen Land wieder die Ausgangssperre. Proteste hat es den ganzen Tag über nicht gegeben, doch in der Nacht wird es vermutlich zu weiteren Plünderungen und Zwischenfällen kommen.
Die Situation in Tunesien ist angespannt. Das erleben wir bei unseren Dreharbeiten fast auf jeden Meter, den wir hier unterwegs sind. Wir werden immer wieder angehalten, immer wieder kontrolliert. Heute Morgen ist unser Team sogar verhaftet worden. Alle hoffen hier, dass keine Anarchie, kein Bürgerkrieg ausbricht. Tunesien steht am Scheideweg. Der Ausgang ist noch offen.
Inzwischen konnten weitere ausländische Urlauber aus dem Land ausgeflogen werden. Am Abend landeten in mehreren deutschen Städten Sondermaschinen mit Tunesien-Touristen an Bord. Die Bundesregierung geht davon aus, dass bis Ende des Wochenendes alle Urlauber, die zurückkehren wollen, auch zurückgebracht werden können. Von Reisen in das Land rät das Auswärtige Amt weiter ab.
In Niedersachsen sind wegen Dioxinverdachts erneut mehrere hundert Tiermast- und Legehennenbetriebe gesperrt worden. Sie haben möglicherweise verseuchtes Futter von einer Firma in Damme bezogen. Der Hersteller hatte den Behörden zunächst unvollständige Lieferlisten vorgelegt. Auch Betriebe aus anderen Bundesländern erhielten das Futter. Die Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet, da von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ausgegangen wird. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner forderte die niedersächsische Landesregierung auf, umgehend personelle Konsequenzen zu ziehen.
Durchsuchungen bei einem Futtermittelhersteller im niedersächsischen Damme. Der Betrieb soll absichtlich Lieferlisten verheimlicht haben. Möglicherweise haben Höfe so unwissentlich dioxinbelastetes Futter bezogen. Nun müssen erneut mehrere hundert Legehennen- und Schweinemastbetriebe in 6 Bundesländern gesperrt werden. Ein neuer Dioxinfall, der für ungewöhnlich scharfe Kritik der Bundesagrarministerin sorgt. Ilse Aigner fordert, die Verantwortlichen in Niedersachsen abzulösen.
Für mich ist das ein Skandal im Skandal. Dass die Landesbehörden bei ihren Ermittlungen erst nach mehr als 2 Wochen diesem Lieferanten auf die Spur kommen, ist das eine. Dass mir als Bundesministerin diese neue Dimension jedoch am Freitagabend bei meinem Besuch vor Ort verschwiegen wurde, ist das andere.
Gestern hatte Aigner das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz in Oldenburg besucht, das den neuen Dioxinfall aufgedeckt hat. Die Informationen hätten zu dem Zeitpunkt aber noch nicht vorgelegen, heißt es im Landwirtschaftsministerium in Hannover.
Ich habe gestern, nachdem Frau Aigner uns verlassen hat im Labes, den Sachstand bekommen aus dem Labes heraus. Wir haben gestern Abend das BMF noch informiert telefonisch und heute Morgen eine von mir veranlasste Telefonkonferenz um 9.30 Uhr durchgeführt.
Die niedersächsische Landesregierung zeigte sich verwundert über die Forderungen aus Berlin. Man lasse sich laufend über den Dioxinskandal unterrichten. Alle Beteiligten sollten Ruhe bewahren, so ein Sprecher.
Die CDU will mit wirtschaftspolitischen Themen in den anstehenden 7 Landtagswahlkämpfen punkten. Auf einer Klausur in Mainz beschloss der Parteivorstand heute die programmatischen Grundlagen für dieses Jahr. In der sogenannten Mainzer Erklärung heißt es, die deutsche Industrie solle gezielt gefördert werden. Parteichefin Merkel sagte, die CDU gehe kampfeslustig ins neue Jahr.
Die Bundeskanzlerin hat ihre Partei auf ein christdemokratisches Kernthema eingeschworen. Die CDU will den Industriestandort Deutschland stärken und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Der Bau von neuen Schienen, Straßen und Stromleitungen soll dazu beitragen.
Wir geben ein klares Bekenntnis dazu ab, dass Deutschland ein Industrieland ist. Das gilt ganz besonders auch für ein Land wie Rheinland-Pfalz natürlich, aber auch für alle anderen Bundesländer.
Die Spitzenkandidaten bei den anstehenden Landtagswahlen hören solche Botschaften gerne.
Ich merke den Rückenwind aus Berlin, denn Deutschland ist hervorragend aus der Krise gekommen. Die Kanzlerin hat diese Bundesregierung angeführt, klug agiert, dass andere Länder jetzt auf uns schauen und sagen, das ist richtig, hier haben die Menschen Arbeit und so viel Arbeit wie Jahrzehnte nicht zuvor.
Baden-Württemberg wurden die Beschlüsse des Bundesvorstandes förmlich auf den Leib geschneidert. Ministerpräsident Stefan Mappus glaubt an die Rückkehr skeptischer Stammwähler in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs.
Da bin ich mir relativ sicher, dass die bodenständigen Badener und Württemberger sich am Ende des Tages schon dafür entscheiden und wissen, dass Baden-Württemberg an der Spitze aller Bundesländer steht und dass wir alle gemeinsam alles dafür tun, dass es auch so bleiben wird.
Angela Merkel stellte zum Abschluss noch eines klar. Trotz guter Wirtschaftsdaten soll es keine schnellen Steuersenkungen geben.
Trotz allem Optimismus gab es beim Bundesvorstand der CDU auch sorgenvolle Minen. Die Wahlkampfmanager sehen in der Schwäche der FDP auch ein Risiko für die eigene Strategie. Scheitert der liberale Koalitionspartner bei wichtigen Landtagswahlen, fehlen die Mehrheiten für die versprochene wirtschaftsfreundliche Politik.
Bundespräsident Wulff hat in Berlin eine neue Dauerausstellung über die DDR-Staatssicherheit eröffnet. Sie zeigt unweit des früheren Grenzübergangs Checkpoint Charlie, mit welchen Methoden der Überwachungsapparat gearbeitet hat. Die Ausstellung in der Innenstadt ergänzt das Museum in der ehemaligen Stasi-Zentrale. Zusammen mit der Leiterin der Aktenbehörde Bürtler warnte Wulff davor, die Diktatur zu verharmlosen.
Gerd Stöcklein ist oft misstrauisch, so sagt er von sich selbst, und dies sei eine Folge jahrelanger Repressionen durch die Staatssicherheit in der DDR.
Wege verbauen, was den beruflichen Werdegang betrifft, Beziehungen zerstören, das kommt alles da drin vor und findet sich auf ungefähr 38 Aktenordnern wieder.
Die Biografien von verfolgten Oppositionellen sind das Herz der neuen Ausstellung. Sie zeigt, wie schamlos und brutal die Staatssicherheit das Privatleben überwacht hat. Mit Geruchstüchern von Verdächtigen für Spürhunde, mit kopierten Wohnungsschlüsseln. Mehr Anerkennung für die Oppositionellen fordert Bundespräsident Wulff und eine intensivere Auseinandersetzung mit der DDR.
Viele, viele Täter von damals verharmlosen heute noch die Folgen ihres Handelns. Manche verhöhnen ihre einstigen Opfer immer dreister und wir müssen ihnen viel lauter und viel vernehmlicher widersprechen.
Auch Burkhard Herzl warnt vor einem zu oberflächlichen Umgang mit der DDR. Seine Briefe an die Eltern fingen die Stasi ab. Er saß jahrelang aus politischen Gründen im Gefängnis. Das wirkt nach.
Man hat auch verlernt, richtig tief zu empfinden oder zu weinen.
Die Briefe als Teil der Ausstellung, das ist nur möglich, weil heute vor 21 Jahren genau Berliner die Stasi-Zentrale stürmten und die Vernichtung der Akten durch die Staatssicherheit stoppen konnten.
Wer bei einer fremden Bank Geld am Automaten abhebt, weiß jetzt sofort, was ihn das kostet. Von heute an informieren Sparkassen und Banken direkt am Automaten über die Höhe der Gebühr. Bisher tauchte sie erst auf dem Kontoausdruck auf. Die Geldinstitute entscheiden weiter selbst darüber, wie viel Geld sie verlangen.
Geld abheben am Automaten einer fremden Bank oder Sparkasse, das konnte bisher überraschend teuer werden. Ab heute müssen die Gebühren direkt am Automaten angezeigt werden. Und es wird billiger. Die großen Privatbanken verlangen 1,95 Euro pro Fremdabhebung.
Das finde ich hervorragend. Ich meine, teilweise sind die Gebühren ja extrem hoch gewesen. Von daher Daumen hoch.
Das waren ja teilweise Preise von 5 bis 6 Euro. Das ist in der elektronischen Welt für mein Dafürhalten viel zu hoch.
Ein Aufkleber am Automaten reicht in einer Übergangsphase, um Kunden über die Gebühr zu informieren. Spätestens ab Sommer soll die fällige Summe direkt auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Der Vorteil für den Kunden ist, dass er sofort weiß, was ihn der Vorgang kostet und nicht erst, wenn er es auf seinem Kontoauszug sieht. Und er kann sagen, nein, das ist mir zu teuer und dann geht er an einen anderen Bankautomaten, wenn er denn an einer fremden Bank Geld abholen muss.
Vor allem bei Sparkassen mit ihrem weit verzweigten Filialnetz wurde es für Privatbankkunden auf dem Land oft teuer, bis zu 15 Euro. Ab heute werden je nach Sparkasse noch zwischen 2 und 7,50 Euro verlangt.
Die Gebühren fürs Fremdabheben legt jede Sparkasse selbst fest. Dabei wird natürlich berücksichtigt, ob dieses Automatennetz jetzt in einem Ballungszentrum ist oder eben in einer ländlichen Region.
Verbraucherschützer fordern eine Deckelung der Gebühr bei 2 Euro, denn die wirklichen Kosten einer Abhebung am Automaten lägen nur bei 70 Cent.
Das finnische Turku feiert heute den offiziellen Start als Kulturhauptstadt Europas 2011. Die Veranstaltungen stehen unter dem Motto Feuer. Turku wurde in seiner knapp 800-jährigen Geschichte von verheerenden Bränden heimgesucht. Neben Turku trägt auch das estnische Tallinn dieses Jahr den Titel der Kulturhauptstadt Europas. Die Lage in den Hochwassergebieten Deutschlands bleibt angespannt. Betroffen sind vor allem Städte und Ortschaften an der Elbe, am Main und am Rhein sowie an der Donau. In Regensburg stieg das Hochwasser weiter, aber nicht so dramatisch wie erwartet. Die mobilen Schutzwände werden hier voraussichtlich nicht überspült. An der Elbe wurde das Präziner Wehr geöffnet, um Magdeburg vor dem Hochwasser zu schützen. Zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bundesliga hat Bayern München heute einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Rekordmeister kam beim VfL Wolfsburg über ein Unentschieden nicht hinaus. Die weiteren Ergebnisse: Nürnberg-Mönchengladbach 0:1, St. Pauli-Freiburg 2:2, Bremen-Hoffenheim 2:1. Im Spiel Schalke gegen Hamburg steht es in der Schlussphase 0:1. Gestern hatte im Spitzenspiel Leverkusen gegen Dortmund 1:3 verloren. Morgen spielt Frankfurt gegen Hannover und Kaiserslautern empfängt Köln. In der Tabelle hat Dortmund einen Riesenvorsprung. 13 Punkte sind es vor Mainz und Leverkusen, 16 vor Rekordmeister München. Die zweite Hälfte beginnt mit den punktgleichen Clubs von Schalke, Nürnberg und Bremen. Schlusslicht bleibt trotz des heutigen Sieges Mönchengladbach.
Severin Freund vom WSV Rasbüchel ist der Überraschungssieger des Weltcup-Skispringens im japanischen Sapporo. Vor Seriensieger Thomas Morgenstern aus Österreich und Adam Malisch aus Polen feierte der 22-jährige Bayer seinen ersten Weltcupsieg mit Sprüngen auf 124 und herausragende 129 Meter im zweiten Durchgang. Den grandiosen Wettkampf für die deutsche Mannschaft rundete Freunds Clubkollege Michael Uhrmann mit einem guten 5. Rang ab. Es war der erste Weltcupsieg eines deutschen Skispringers seit fast 4 Jahren.
Felix Loch war beim Rodel-Weltcup in Oberhof der erste von gleich 4 Deutschen, die das Klassement am Ende anführten. Den Triumph auf der Bahn in Thüringen machte der Olympiasieger mit einem fantastischen zweiten Lauf klar. Hinter dem Berchtesgadener Felix Loch platzierten sich Andi Langenhahn, David Möller und Jan Eichhorn. Insgesamt glänzten die deutschen Rennrodler bei diesem Weltcup, denn auch im Doppelsitzer gewannen 2 Berchtesgadener, Tobias Wendel und Tobias Arlt. Dahinter die Südtiroler Oberstolz Gruber und die Thüringer Egert Beneken.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Januar.
Sehr milde Luft strömt zu uns nach Deutschland. Im Süden herrscht hoher Luftdruck. Dort wird es auf den Bergen sonnig und ungewöhnlich mild. Im Laufe der kommenden Woche wird es im ganzen Land allmählich kälter. Heute Nacht regnet es im Norden zeitweise. Der Regen zieht nach Osten ab. Vor allem im Süden klart es verbreitet auf. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag halten sich über dem Norden Wolken, hier und da nieselt es ein wenig, in der Mitte ist es teils wolkig oder trüb, teils freundlich. Im Süden, abgesehen von 10 Nebelfeldern, viel Sonne. In der Südhälfte weht der Wind schwach, sonst mäßig, an den Küsten frisch, an der Nordsee stürmische Böen. Heute Nacht Werte zwischen 7 und 2 Grad, im Süden, wo es länger aufklart, leichter Frost. Am Tag 5 Grad auf Rügen und 14 Grad an den Alpen. Die Aussichten. Am Montag werden im Norden und Westen die Wolken dichter, gebietsweise regnet es, sonst ruhiges Wetter mit Sonne, Wolken und Nebel. Am Dienstag neben Wolken- und Nebelfeldern teilweise Sonnenschein, am Mittwoch Wolken und Hochnebel, im Nordosten hier und da etwas Schneeregen.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 21.50 Uhr mit Tomburo. Darin Chaos und Feuergefechte, Tunesien wird zum Brandherd im Maghreb und Dioxin im Tierfutter, wie sich Politiker vor der Verantwortung drücken.